Ich möchte alle zusammen ganz herzlich grüßen. Ich freue mich sehr, wieder einmal hier in Langenthal zu sein und viele bekannte Gesichter gesehen. Die einen habe ich festgestellt, die haben ein bisschen gealtert und andere habe ich gefunden, die bleiben gleich jung wie ich selber. Schön, dürfen wir heute Morgen hier zusammen sein. Vielleicht ganz zuerst schnell etwas zum Gottesdienstzettel. Der Samuel Zaug, der hat es sehr schnell vorausgeschafft gehabt und sogar mir Thematik gegeben von dem Gottesdienst. Es trifft nicht ganz zu. Es wäre jetzt interessant, wenn wir ihn würde hören, was er zu dem Text sagt. Der letzte Punkt, der stimmt dann wieder, der Text stimmt auch, aber vom Inhalt habe ich eine andere Ausrichtung. Könnt ihr also da euch nicht irritieren lassen. Ich möchte gerade zuerst den Text lesen. Er steht im 1. Timotheus 1, Kapitel, Vers 12 bis 17. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Und er schließt ab, der Paulus, mit dem Wort Amen. So sei es. Der Paulus schrieb den Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus. Der junge Mann ist in Lystra aufgewachsen, hat eine Mutter gehabt, die gläubig, jüdische gläubige Mutter gehabt, die aber zum Glauben auf der ersten Missionsreise zum Glauben durchgedrungen ist und auch Großmutter ist gläubig gewesen. Und der Bürstel hat aber einen Vater gehabt, einen Griech. Dem ist eigentlich gleich gewesen, was die Frauen mit ihrem Sohn machen. Hauptsache, er hat einen Sohn und der ist dann jüdisch erzogen worden. Mit dem eigentlichen Problem, dass eigentlich Beschneidung nicht stattgefunden hat. Die haben dann zuerst müssen stattfinden, dass ihn der Paulus auf seine Reise mitnehmen konnte. Ja, auf der zweiten Missionsreise, Paulus ist also wieder zurückgegangen, dort, wo er gesteinigt worden ist, trifft er Timotheus an und nimmt ihn mit auf seine Missionsreise und braucht ihn einmal als Übersetzer, weil er die verschiedenen Sprachen kennt hat, wo der Paulus nicht kennt hat. Das merken wir im ersten Brief, auf der ersten Reise. Nimmt ihn mit, dass er das Evangelium weiterträgt und baut eigentlich schon früh seinen Nachfolger auf. Wenn wir die verschiedenen Berichte über den Timotheus lesen, dann merkt man auch gleich mal, Timotheus war nicht so ein Draufgänger, kein Haudegen. Er war mehr ein schüchterner Mann gewesen. Gerade heute auch ein Vers in der Losung, den wir gelesen haben heute Morgen, geht es ja darum, was heisst, Timotheus, Gott hat uns nicht den Geist von der Angst, von der Furcht gegeben, sondern von der Kraft, von der Besonnenheit und von der Liebe. Also, bleib nicht ängstlich, sondern bist mutig. Oder im ersten Brief ermahnt er ihn, niemand soll deine Jugend verachten. Bleib allen Menschen, auch denen, die dich ein bisschen finden, du bist zu jung, bist denen ein Vorbild. Leb nach dem Willen Gottes. So hat Timotheus immer wieder so Ermutigungen gebraucht auf seinem Lebensweg. Paulus dagegen war ein ganz anderer Typ. Er war ein Draufgänger. Schon in seiner Jugend hat er sich unter Gegner vom Christentum gemischt. Die erste Spur von ihm erleben wir dort, wo der Stephanus gesteinigt worden ist. Er hat denen, die gesteinigt haben, hat die Kleider gehütet, dass sie in dieser Zeit gestohlen worden sind. Hat also dort schon mitgemacht. Und gleich darüber runter hat er zu denen gehört, die umherzogen sind, die Häuser eingedrungen sind, eine Art fast Geheimpolizei eingedrungen ist und all die, die gläubig sind, waren, hat er verhaften und einsperren lassen, dass denen der Prozess gemacht werden kann. Aber noch nicht genug. Der Hass, den er hatte, hat ihn dazu gebracht, dass er auch weitergeht als nur Jerusalem. Er ist zum Hohen Rat gegangen, zu der obersten Regierung, die sie hatten, und hat gefunden, ich brauche Papier, eine Legitimation, dass ich auch im Ausland kann, die Gläubigen, die an Jesus gläubig geworden sind, aufzuspüren und nach Jerusalem zu bringen, dass sie dort verhaftet werden können. Und wenn möglich, ihnen gar ausgemacht werden. Gerade die letzte Hassreise, die Paulus dann unternommen hat nach Damaskus, hat in seinem Leben die grosse Wende gebracht, wo er plötzlich das helle Licht sieht und eine Stimme hört: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er weiß gar nicht, wer es ist. Und die Stimme gibt ihm Antwort: Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Von dem Augenblick an war er blind gewesen, hat sich reinführen nach Damaskus und hat müssen eigentlich vor Gott kapitulieren. Und ausgerechnet durch den, den er wollte verhaften, den Hananias, hat den Auftrag bekommen: Gang hin zum Paulus, bett mit dem Paulus, damit er wieder sehen wird. Zaghaft hat es gemacht, Gott hat das Gebet erhört und Paulus ist zweimal sehen worden. Einmal die vorübergehende Blindheit, die er bekommen hat, ist wie Schuppen von seinen Augen gefallen und hat wieder gesehen. Und die andere, die Blindheit, die er im Herzen hatte, dass er gefunden hat, Jesus muss verfolgt werden. Der muss ausradiert werden. Wir wollen nichts anderes als das jüdische Volk bleiben. Was aber bei der Bekehrung beim Paulus nicht geändert hat, das ist sein Temperament. Das hat ihm Gott nicht weggenommen. Der Eifer, den er hatte, das Draufgängertum, das hat der Paulus behalten. Vieles hat geändert, aber das ist ihm geblieben. Die heilige Eifer, die er hatte, hat er nachher auch gebraucht, das Evangelium weiterzutragen. Wir wissen von keinem Apostel, der so weit gegangen ist. Es gibt zwar Ideen, dass der Thomas hätte bis nach Indien, China vordringen können, aber genaue Spuren haben wir nicht. Aber Paulus wollte, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Und es war klar, spätestens in Spanien ist dann die Welt fertig. Und sein Ziel war, ich will bis nach Spanien gehen, hat in Rom gemeint vorbereitet durch einen langen Brief, dass sie ihn aufnehmen könnten und dass er dort eine Basis bekommt, damit er seine Missionstätigkeit bis ans Ende der Welt weitertragen kann. So zeigt uns der Brief, der Text, zwei verschiedene Menschentypen, die beide im Reich Gottes geschafft haben, beide auf Missionsreisen waren. Der Timotheus, zurückgezogene, eher ängstliche, der immer wieder Zuspruch gebraucht hat. Und einer, der draufgegangen ist, der immer wieder vorangegangen ist und ein Ziel hatte und unbedingt ihr Ziel hat erreichen wollte. Ja, dass die beiden Typen da veranlassen, mich einen kleinen Exkurs über ihr Temperament zu machen. Ich weiss, es gibt heute verschiedene andere Möglichkeiten, Menschen nicht gerade die Schablone reinzubringen, aber manchmal hilft es, so ein bisschen, die Hintergründe eines Menschen zu verstehen, wenn man sie einstellen will für einen Dienst. Was sind das für die Leute, die eine Ermutigung brauchen, solche, die man jeden bremsen muss? Also ein kleiner Exkurs über Temperament. Olli Helsby hat ein interessantes Büchlein geschrieben, ist zwar schon längst nicht mehr aufgelegt worden, aber es zeigt doch einiges auf, wo mir im ganzen Dienst immer wieder geholfen hat, Leute zu verstehen.
Wir sind in Afrika in einer Provinz raus, haben Schule für Frauen, für Männer. Meine Frau hat Frauen unterrichtet, ich habe die Ältesten, die Evangelisten unterrichtet. Und während einer Pause kommt eine Frau ganz nervös aufgelöst zu mir und sagt mir, ich habe ein Problem. Ich habe ein cholerisches Temperament. Ich bin so dominant in der Familie, dass wir immer wieder Ärger haben miteinander. Und Afrika ist ein Kontinent, wo man das eigentlich von einer Frau nicht erwartet. Die haben sich den Mann zu unterordnen. Die müssen hören, was sie sagen, und das müssen sie ausführen. Aber sie dürfen nicht selber so entwickeln, wie das heute in Europa möglich ist. Ja, was soll ich jetzt dieser Frau sagen? Wie kann sie ihr cholerisches Temperament loswerden, wenn auch der Paulus davon befreit worden ist? Nach einem kurzen Überlegen habe ich ihr gratuliert und gesagt, hey, du bist auf einem guten Weg. Der Apostel Paulus hat das gleiche Temperament gehabt wie du jetzt. Und Gott hat ihn gebraucht. Hat er deutlich gemacht, dass wir Temperamente bekommen haben, die Gott geschaffen hat, die er uns gegeben hat, die wir nicht einfach so auf Knopfdruck ändern können. Oder mit der Bekehrung sind wir dann frei davon. Nein, wir müssen mit dem leben. Und jedes Temperament hat Vorzüge, die uns helfen, im Leben unser Leben zu leben. Hat aber auch Schattenseiten, wo wir den Auftrag haben, an diesen Schattenseiten auch zu arbeiten, dass wir an diesen Seiten, die nicht so angenehm sind, an denen können Meister werden und uns verändern. Und ausgerechnet, das lernen wir dann auch beim Paulus kennen, dass er also so gemacht hat. Wir müssen also nicht einfach nur sagen, ich bin dem ausgeliefert. Nein, Gott hat uns Kraft gegeben, durch seinen Geist an uns selber zu arbeiten, dass wir immer mehr dürfen in sein Bild verwandelt werden. Das sanguinische Temperament. Die Leute können viele begeistern. Die können strahlen vor Freude, sind spontan, sind herzlich, die haben unglaublich viele Ideen. Das Problem ist manchmal, für all diese Versprechungen, die sie haben und Ideen, die sie ausführen wollen, geht plötzlich vieles vergessen. Nach einem Gottesdienst sind sie wieder heim und dann ist der Alltag wieder da. Typischer Vertreter ist der Petrus. Herr, wenn es dir schlecht geht, dann bin ich mit dir dabei. Ich verlasse dich nicht. Ich gehe mit dir in den Tod. Und wir wissen es um das Feuer herum, wo er erkannt worden ist als einer von den Jüngern. Ich kenne den Menschen nicht. Nein, keine Ahnung. Dann gibt es phlegmatische Temperament. Die versuchen, ihr Leben möglichst einfach zu gestalten. Lieber einen Weg vom geringsten Widerstand zu gehen, als ein Problem anzupacken. Die sind gerade wie das Wasser, sie suchen immer den Weg, wo es am besten durchgeht. Haben aber immer wieder neue, viele Ideen. Und manchmal braucht es jemanden, der ihnen hilft, die Ideen zu verwirklichen. Aber es sind interessante Menschen. Mir erzählt von ihnen, dass sie mal die Heime, die sollen das Geschirr abwaschen. Und dann hat so viel Geschirr gehabt und die haben das gesehen und wie soll ich das noch machen? Und haben überlegt und haben dann in ihrem Überlegen die Waschmaschine, die Geschirrspielmaschine erfunden. Dann gibt es den melancholischen Typ. Er hat es ein bisschen schwer zu tragen. Hat studiert vielem nach. Kann aber auf Menschen hören. Die kann hören, bis sie ausgeredet haben. Sie wissen nicht schon vorher die Antwort und reden drin. Nein, die können hinhören. Das sind gute Seelsorger. Die haben ein unglaubliches Vermögen, nachzufühlen, mit den Leuten dabei zu sein. Sehr viel Geduld. Gelegentlich ziehen sie sich aber auch ins Schneckenhaus zurück und studieren über Sachen an, die andere nicht nachvollziehen können. Denken an Thomas, Jünger Thomas war so einer, der gefunden hat, wo Jesus gesagt hat, jetzt gehe ich nach Jerusalem, vielleicht werde ich dort sterben oder ich werde dort sterben. Sagt Thomas, also gut, wir gehen mit und sterben gerade mit ihm. Das hat ja sowieso keinen Sinn, wenn dann du stirbst, dann ist sowieso alles aus. Und tatsächlich hat er sich so verhalten, wo Jesus dann gekreuzigt war und er vernommen hat, er ist auch ins Grab geleitet worden, ist für ihn der Film fertig gewesen, Ende der Fahnenstange. Jesus ist tot. Die anderen haben Jesus erlebt. Und haben gesagt, er lebt. Ist gar nicht möglich. Er ist tot. Gar nicht. Wenn schon, dann müsste ich meine Hände in seine Wunden legen. Etwas Unglaubliches machen. Und genau Jesus begegnet ihm. Und sagt, fordert ihn auf. Du hast ja gesagt, komm. Er ist nicht gegangen. Was er hat können stammeln, mein Herr und mein Gott. Ihm ist auch dort wie Schuppen vor Augen gefallen. Und er hat gemerkt, trotz meinem Temperament, ich kann glauben, Jesus ist mir begegnet. Und da gibt es noch den Cholerisch, wie wir gerade von Paulus gehört haben. Die weichen den Hindernis nicht aus, sondern Hindernis ziehen die gerade an. Da muss etwas gehen, da muss eine Lösung her. Da können wir nicht einfach so stehen lassen. Sie gehen lieber mit dem Kopf durch die Wand, haben eine Gabe vorauszugehen, etwas anzureissen und Leute mitzunehmen, manchmal fast ein bisschen stark, um ihre Ziele, die sie sich gesteckt haben, zu verwirklichen. Und wenn dann die Ziele erreicht sind, dann ist dann plötzlich, sind die Leute nicht mehr so wichtig, man hat ja das Ziel erreicht. Gerade beim Paulus, der den Charakterzug hatte, merken wir, er hat an dieser Persönlichkeit arbeiten können. Auf seiner ersten Missionsreise ist der Barnabas mitgegangen und der Barnabas hat dann seinen Neffen mitgenommen, Johannes Markus. Und was dann ein bisschen mühsam geworden ist, auf dieser Reise bergauf gegangen ist, Phrygien, der Ruf, Angst gehabt vor Räubern, die könnten da sie überfallen. Und er wahrscheinlich hat mir als Gepäckträger auch dienen, hat er plötzlich alles hocken. Nein, fertig, ich gehe heim. Gehe heim zu meiner Mutter, ich wollte mit euch nichts mehr zu tun haben. Und der Paulus und Barnabas haben alles weiter müssen selber schleppen und den Weg selber gehen. Wo sie dann eine zweite Missionsreise haben wollen starten, ist das Thema wieder aufgekommen. Der Markus nehme ich mit. Der muss gefördert werden. Das ist einer, der dabei sein muss. Das war die Idee von Barnabas. Und der Paulus hat gesagt, der hat versagt. Mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben. Und Paulus ist jetzt so weit gegangen, dass er die Freundschaft, die er mit dem Barnabas gehabt hat, hat zerbrechen lassen. Er hat gesagt, nein, dann gehe ich allein. Er hat Silas genommen und ist auf seine Art weitergezogen. Aber wenn man weiter das Neue Testament kennt, dann geht es ein paar Kapitel weiter und plötzlich ist der Johannes Markus einer von den treuen Mitarbeitern, der an Paulus geholfen hat. Wo der Paulus sagt, das ist ein treuer Mitarbeiter, den brauche ich. Das, was in seiner mit seinem Charakter zuerst nicht möglich war, hat der Geist Gottes und sicher er selber auch an sich geschaffen, dass er auch die, die er vorher abgelehnt hat, hat können annehmen und mit denen seinen Dienst tun. So macht das Mut, wenn man sich selber irgendwo sieht, es muss nicht so immer bleiben. Nein, Gottes Geist gibt uns Kraft, dass wir unserem Menschsein arbeiten können, dass wir angenehm werden für alle und immer mehr dürfen auch ins Bild umgewandelt werden, wo Jesus Christus ist. Er ist der Vollkommene. Vor allem Temperament ist er der, der alles vollkommen in sich trägt. Jetzt wieder zurück zu unserem Bibeltext. Der erste Punkt, den ich da nehmen möchte, ist das, Gott öffnet Menschen die Augen. Gott öffnet den Menschen die Augen. Gelegentlich benutzt er dazu Menschen, weil wir etwas deutlich machen können. Und plötzlich wird es einem klar, da ist Gott, der das will. Manchmal greift er direkt ein und wir wissen, jetzt muss ich mich ändern oder ich muss den Weg gehen. Ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament. Da sind die Emmaus-Jünger trostlos heimgelaufen. Unterwegs treffen sie einen an, der mit ihnen läuft und mit ihm reden sie über das, was geschehen ist. Der Jesus ist gekreuzigt worden, jetzt ist es aus. Sie erkennen nicht, dass der, der sie begleitet, Jesus in Person ist. Anstandshalber laden sie ihn ein, komm bei uns, wir essen noch zu Nacht. Es ist spät geworden. Und währenddem Jesus das Brot bricht, fällt sie ihnen wie Schuppen vor Augen. Das ist der Auferstandene, das ist der Herr. Und man muss sich das vorstellen, sie haben die ganze Strecke zurückgemacht, sie haben lange geredet miteinander, sie haben es nachgekocht und es war schon spät gewesen. Sie rennen in der gleichen Nacht wieder zurück, die ganze Strecke nach Jerusalem, in das Versteck, wo sich die Jünger getroffen haben, mit dieser Botschaft, Jesus lebt, er ist auferstanden, wir haben ihn erfahren. Und dann denken wir an Maria, auch wieder aus der Ostergeschichte. Sie macht sich mit ihrer Freundin auf, Jesus muss jetzt vorbereitet werden für die definitive Bestattung. Er ist ja über die Tage nur in eine Höhle gelegt worden, damit er nicht mehr am Kreuz hängen muss über die Ostertage. Und was sie herkommt, ist das Grab offen. Der Leichnam fehlt. Was soll das? Der ist gestohlen worden. Sie schaut um und trifft einen Menschen an, wo sie glaubt, das könnte der Gärtner sein, und sagt, wo hast du ihn hergelegt? Wir wollen ihn richtig beerdigen, wir sind mit Salböl gekommen. Er ist ja tot. Und Jesus sagt ihren Namen, Maria. In dem Moment fällt sie ihr wie ein Schuppen vor Augen. Das ist der Herr. Und mit ihr passiert das Gleiche wie mit Emmaus Jünger. Sie rennt zurück und geht als erste Evangelistin der Jünger verkündigen. Er lebt. Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Ich habe ihn gesehen. Thomas habe ich gerade erwähnt. Es gibt nichts, der ist gestorben und wo er mit Jesus in Begegnung kommt und ihn erlebt, da fällt es ihm wie Schuppen vor Augen. Es ist Jesus der Herr. Mein Herr und mein Gott. Und gleichfalls auch in Paulus. Die Augen gehen ihm auf. Nach seiner Verwirrung, die er erlebt hat, seiner Blindheit. Es ist der Herr, für den setze ich mich ein, für den will ich leben. Es soll kein anderes Thema mehr geben im Leben als Christus verkündigen. Wir leben heute in einer Welt, in der viele Menschen auch von Blindheit betroffen sind. Manchmal staune ich, wie Leute das Evangelium hören können und die Bibel zum Teil auch lesen, aber verschlossene Augen haben. Ich würde mich doch schon längstens melden, schon längstens bekehren. Aber es nützt alles nichts. Die Augen sind wie verschlossen, die Ohren sind zu. Ja, zur Zeit Jesus war es so gewesen, aber auch heute geht es genau gleich so weiter. Natürlich sind vielleicht Gründe ein bisschen anders. Ich nenne nur drei Gründe, die mir gerade so eingefallen sind. Das ist einmal die liberale Theologie, die so weit sich verbreitet hat und eindringt, auch in evangelikale Gemeinden, wo nur noch glaubt, was im Reagenzglas möglich ist, das ist möglich und alles, was sonst darüber weg nicht möglich ist, das ist für nichts. Also, ein Auferstehung kann es gar nicht geben. Jesus ist begraben worden, seine Knochen kann man irgendwo im Sinai unten finden und das soll unserem Glauben nicht Abbruch tun. So tönt es aus der Theologie. Aber kann ich dann zu einem Skelett beten? Nützt denn das etwas, wenn ich mein Anliegen zu einem Verstorbenen bringe? Nein, das bringt nichts. Jesus muss leben. Da kann ich ihm vertrauen, da kann ich auch mit ihm reden. Aber eben, wenn er tot ist, dann ist er tot. Aber das ist nicht wahr. Der Paulus schreibt im 15. Kapitel vom Korintherbrief, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn Jesus nicht lebt, dann wäre unser Glaube vergeblich und wir wären die elendigsten Menschen auf dieser Welt, wo wir betrogen worden sind und an einem Hirngespinsten anleben. Ein anderer Grund sind sicher die vielen Streitigkeiten, offensichtliche Sünde, wie Machtmissbrauch, Geld, Sexualität, die verkehrt läuft, all das hat dazu beigetragen, dass die Botschaft in unserer Zeit in Verruf geraten ist. Ja, wir merken auch da wieder, unser Leben predigt manchmal viel lauter als unsere Worte. Obwohl wir dann nicht schweigen dürfen. Wir müssen ja das Evangelium weitertragen können. Aber manchmal redet unser Leben lauter. Und wenn es nicht stimmt, wenn wir in der Sünde leben, dann dürfen wir uns nicht verwundern, dass die Leute sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Dazu gehört auch, dass viele Christen Vergebung einander nicht zugeben. Wir lebt mit vergangener Schuld, wo über Generationen weitergegeben wird. Ich lebe das so wieder typisch im Emmental oben. Menschen sind nach ihren Höfen bezeichnet. Und der Hans von dem Hof, der Fritz von dem Hof. Und die ganze Geschichte von dem Hof, die vor 200, 300 Jahren passiert ist, hat er als Rucksack bei sich. Und da ist manchmal so viel Last da. Und ein drittes noch, wo mit dem Grund ist, ist der, dass sich im Laufe der Zeit auch in unsere evangelische Theologie, in unseren Glauben, eine Art Religion eingeschlichen hat. Dass wir genau wissen, was wir machen, was dürfen wir nicht machen, was ist vorgeschrieben, was ist nicht vorgeschrieben. Und all diese kleinen Gesetzlichkeiten, die vielleicht einmal eine Hilfe gewesen sind, aber die haben wir dann weiter übernommen, die gehören heute zu unserer, fast gesagt zu unserer DNA. Die machen uns das Leben manchmal schwer. Und da kommt mir der Nietzsche in den Sinn, der gesagt hat, wenn ich Christ wäre, oder wie sagt es direkt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Manchmal tut es auch gut, wenn wir morgen einmal schnell, bevor wir an die Arbeit gehen, aus dem Haus gehen, mal schnell in den Spiegel schauen und uns selber die Frage stellen, würde ich dem Typ da im Spiegel Ihnen vertrauen, wenn er mir etwas von Jesus sagen würde? Oder würde ich sagen, der grimmige Typ da, von dem wollte ich nichts annehmen. Jesus hat uns zur Freiheit berufen, hat uns so viel Freude und Kraft in den Alltag geschenkt. Wenn wir das wieder neu entdecken und leben, dann strahlen wir auch wieder etwas aus, dass unser Christsein wahrgenommen wird, über unsere Grenzen hinaus. Jesus ist also der, der Menschen die Augen öffnen kann. Und für das wollen wir auch immer wieder beten, dass das mit unseren Menschen, wo wir unterwegs sind, geschehen darf. Geöffnete Augen bekommen, dass Christus uns frei gemacht hat, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Ein zweites noch. Wer Gottes Barmherzigkeit erlebt, dem erschliessen sich neue Kraftquellen. Gottes Barmherzigkeit kann jeder erfahren. Es ist kein Privileg für besonders fromme Leute. Jesus ist in die Welt gekommen als Retter für all die, die seine Rettung annehmen wollen. Gern hören wir auf Zeugnis von Leuten, die von Saulus zu Paulus werden. Das tut immer wieder gut, so Erlebnisberichte zu hören. Oder von Bankräubern, die plötzlich zu Banker werden. Oder zu Gurus, die plötzlich Evangelisten werden und das Evangelium weitertragen. Oder auch zu Atheisten, die plötzlich zur Verkündigung werden und sagen, ich habe Jesus erlebt. Das tut so gut, dass man solche Sachen wieder lesen und hören. Aber häufig merken wir dann gleich mal, es hat so einen Nachgeschmack, einen Nachsatz drin. Und ich habe das noch nie erlebt. Ich habe Gnade Gottes nie richtig erlebt. Ich bin schon von Kind auf in einer frommen Familie geboren. Wir haben mich in die Sonntagsschule genommen, die Jungschar, TC. Und jetzt bin ich schon mehrere Jahre in der Gemeinde dabei. Und ich habe nichts erlebt. Die haben es dann schön, die so ein Zeugnis geben können. Ich bin kriminell gewesen und jetzt bin ich zum Glauben durchgedrungen und lebe für Jesus. Als Studenten haben wir so Einsätze gehabt, dass wir eine Woche lang mit einer Gemeinde zusammen sind und die haben eine Evangelisation durchgeführt. Und wir haben mit dem Evangelist dann den Abend besprochen und versucht, ein Rahmenprogramm dazu zu machen, das dann auch zu der Botschaft gepasst hat. Und so sind wir am Morgen dann zusammen mit dem Evangelist und haben mit ihm Fragen wälzen können, die uns interessiert haben. Und eines Tages ist es, am Morgen hat einer der Studenten gesagt, genau diese Frage. Du hast es schon gut. Weißt du, hast etwas erlebt. Du hast Gnade Jesu erlebt. Und wir sind genau so fromm aufgewachsen und uns fehlt das Feeling. Dann schaut er uns an und sagt, sind froh, dass ihr nicht den Weg geführt worden seid, wo ich gegangen bin. Wenn ihr wüsstet, mit welchen Gedanken ich immer wieder konfrontiert bin, die mich verfolgen, die ich immer wieder neu ablegen muss, die Fantasie, die geweckt worden ist, die Sünde, die ich da habe. Ich weiss, sie sind vergeben, aber sie sind immer noch im Hintergrund gegenwärtig. Und ich muss immer wieder damit kämpfen, dass sich Herr über die Gefühle bleiben. Sind dankbar, dass Gott euch nicht hat müssen, zum Säutrog hinführen lassen und bei den Säuhändern erlebt, dass ich zurückkehren kann. Wir sind ja alle mal verloren gewesen. Wir wären alle ohne Christus in der Hölle gelandet. Und Gott hat aus seinem Erbarmen uns hineingeführt, ohne dass wir haben müssen, den Abgrund der Schuld und der Sünde erleben. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Wir dürfen ihm dienen, wir dürfen ihm hören, wir dürfen ihn loben und preisen. Ohne dass wir einen Rucksack voll Erinnerungen müssen mitschleppen, wo uns das Leben prägt, wo das Leben hätte prägen sollen. Dann müssen wir sagen, ist seine Liebe und Gnade, seine Barmherzigkeit nicht auch für mich grenzenlos gewesen? Dass er mir nachgegangen ist, mich gerufen hat, mich reingenommen hat, mich brauchen wollte in seinem Reich. Viele kennen den Psalm 2, der zweite Vers aus dem Psalm 103. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal tut es gut, wenn wir uns daran erinnern. Ich bin fern von Gott gewesen. Der Schuldbrief hängt aber jetzt am Kreuz. Ich bin frei. Ich darf Jesus nachfolgen. Ich darf ihm hören. Er hat mich erlöst und erkauft. Ich habe Gnade Jesu erlebt. Ich habe den barmherzigen Gott erlebt, dass er mir heute auch manchmal in meinem Eigensinn immer wieder annimmt und mit mir den Weg weitergeht. Wir dürfen positiv darauf antworten. So viel Grund haben wir, Gott zu loben und zu preisen, ihm zu danken, dass er uns in seine Nachfolge gerufen hat und wir seine Kinder sein dürfen. Es tritt es noch. Der Lobpreis und der damit verbundene Zuspruch, der da zusammenhängt. Schöner als das Bibel selber ausdrückt, können wir es gar nicht sagen. Gott, dem ewigen König, dem unsterblichen, unsichtbaren und einzigen Gott, gehört die Ehre und die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Gott, dem ewigen König, dem unsterblichen, unsichtbaren und einzigen Gott gehört die Ehre und Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Gott, der Ewige und Unsterbliche. Heute machen viele Menschen drei Namen Angst und Sorgen. Es ist der Name Donald Trump, es ist der Name Putin, Wladimir Putin und der dritte Name Xi Jinping. Die drei Menschen haben so viel Macht in ihrer Hand, dass sie die ganze Welt auf den Kopf stellen können. Ich will nichts gegen sie weiter sagen, einfach nur, die drei Personen haben so viel Macht, dass sie so viel verändern können. Gott, der Ewige und Unsterbliche. Denken wir nur an Napoleon. Der hat die Macht ausgelebt. Ganz Europa, die ganze Welt unter seine Herrschaft bringen. Wenn die Franzosen nicht gewesen wären und ihm so ein grosses Mausoleum in Paris gebaut hätten, wäre er schon längst in Vergessenheit geraten. Denken wir an Lenin und Stalin. Die Säulen, die Denkmäler sind gestürzt worden. Heute gibt es zwar wieder neue Fanatiker, die finden, die wollen wir wieder aufrichten und die Leute wieder verehren, aber sie sind vergessen. Sie gehören der Vergangenheit an. Von Mao redet heute niemand mehr, der ganz China so prägt hat über Jahrzehnte hinweg. Vergessen. Vergangenheit. Aber von Gott heisst, er ist der Ewige und Unsterbliche. Und er bleibt es. Und das steht nicht nur auf Papier, das können wir nicht einfach nur in der Bibel nachlesen, sondern in unserem eigenen Leben, in unserem Herzen erfahren, dass wir mit Jesus Begegnungen haben können. dass er uns Mut zuspricht, wenn wir traurig sind, dass er, wenn wir die Bibel, sein Wort lesen und von uns wirken lassen, merken, er stärkt uns, er korrigiert uns, er ist der Lebendige, der heute da ist. Etwas Unglaubliches. Er ist der, der heute der Lebendige bleibt. Er gehört nicht der Vergessenheit an. Er ist auch König, nicht irgendeiner. Die Bibel hat eine ganze Liste von Eigenschaften, die zu dem König gehören. Ein gerechter König. Er tut niemanden vereinnahmen. Er ist nicht parteiisch. Er ist wahrhaftig und steht zu dem, was er sagt. Und das ganze Wort Gottes, das wir haben, das ist sein Wort, wo wir uns Orientierung finden und Korrektur finden und den Weg finden, wo wir gehen sollen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten. Er ist der König von allen Königen und der Herr von allen Herren. Und er ist unsichtbar und einzigartig. Unsichtbar, jedenfalls noch solange wir auf dieser Welt sind. Wir haben es im Lied gesungen. Wir sind einmal vor ihm, Angesicht zu Angesicht. Wir dürfen ihn einmal sehen. Aber heute leben wir in einer Welt mit einem sterblichen Leib und das funktioniert nicht zusammen. Das sehen wir schon bei Jesaja, wo er im Tempel eine Begegnung hat mit Gott. Zum Glück hat Cherubim den Gott verdeckt. Was er gesehen hat, ist nur der Saum von seinem Kleid gewesen. Aber er schreit, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. In seiner Gegenwart merkt er, dass er ein sterblicher Mensch ist. Aber die Einzigartigkeit, dass er uns verheißen hat, wir werden dann sehen, wir werden miteinander in der Herrlichkeit, in Ewigkeit verbringen. Ja, die Hoheit, Einzigartigkeit, weiss, dass er der allmächtige und allgegenwärtige Gott ist, der heute seine Leute kennt, für sie einsteht und mit uns den Lebensweg teilt. Was haben wir für einen herrlichen Gott? So endet der Abschnitt mit folgenden Worten. Ihm, diesem Gott und Herr, gehört die Ehre und die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Wir sind eingeladen, neu über ihn zu staunen und uns zu freuen, dass er uns angenommen hat und uns aus seinem Eigentum gemacht hat. Gerade bei der Taufe hat er uns seinen Namen aufgedruckt. Der gehört mir. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir getauft worden und haben so Gottes Anspruch in dieser Welt gehört. Wir sind sein Eigentum. Gehen wir doch unerschrocken, mutig wieder voran. Wir sind mit ihm immer auf der sicheren Seite. In allen Stürmen vom Leben. Er kommt mit uns. So halten wir an dem fest. Könige und Herrscher, die kommen und gehen. Aber unser Herr kommt. Und ihm haben wir Vertrauen. Und mit ihm dürfen wir eine Ewigkeit verbringen. Amen.